Ende Februar fand die 23. Konferenz zu Retroviren und opportunistischen Infektionen, kurz CROI, im US-amerikanischen Boston statt. Die CROI ist eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen ihrer Art. Dort treffen sich alljährlich internationale Expertinnen und Experten zum Thema HIV und AIDS. Und unter ihnen Dr. Ramona Pauli. Sie ist Medizinerin und in der Münchner Schwerpunktpraxis am Isartor tätig. Hallo Frau Dr. Pauli, schön, dass wir uns mal wieder begegnen.
Hallo, grüß Sie.
Sie waren in den USA, wie jedes Jahr nehme ich an, zur CROI.
Ja, mittlerweile viele Jahre schon.
Genau, viele interessante Aspekte sind Ihnen auch dieses Jahr begegnet. Wir wollen einige von Ihnen heute mal ansprechen. Und ich möchte beginnen mit dem Thema, was uns im HIV-Inforat im letzten halben Jahr beschäftigt hat, wie kein zweites, das Thema Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Gab es da aus Boston etwas Neues oder etwas Bemerkenswertes?
Also es gab Bemerkenswertes und Neues. Die PrEP mit der Truvada, einmal täglich eine Tablette, ist ja in den USA mittlerweile seit mehreren Jahren zugelassen. Wird dort auch von verschiedenen Institutionen öffentlicher Hand zum Teil auch finanziert und sehr stark beworben. Also es wird viel ermuntert zu PrEP. Das scheint auch ganz gut zu klappen dort einigermaßen. Man hat natürlich auch, und das hat man auf den Studien hier auch gesehen, beobachtet, dass es unter Truvada einmal täglich doch zu einer leichten Abnahme der Knochendichte kommt und auch der Nierenfunktion. Das wissen wir auch von unseren HIV-Medikamenten, ist allerdings nicht sehr stark ausgeprägt und sollte sich da jetzt zum Beispiel eine relevante Nebenwirkung zeigen, ist das Ganze reversibel. Sprich, man setzt die Pille ab und dann geht es auch wieder zurück. Dann, was ich auch persönlich interessant fand, so ein bisschen der Tenor hat sich auch geändert zur PrEP. Bisher war der Tenor ja so, der hieß ja, Pille möchten wir schon, aber bitte mit Kondom dann. Das ist eigentlich einem, was einem nicht so richtig erschließt. Wenn jemand eine Pille nimmt, möchte er eigentlich, nimmt er die deshalb, damit er kein Kondom nimmt. Das heißt, wir haben ein höheres Risiko für sexuell übertragbare Erkrankungen. Das hat sich auch in den Studien jetzt nicht so gezeigt, aber im täglichen Einsatz der PrEP gab es Untersuchungen, dass doch insbesondere auch asymptomatische sexuell übertragbare Erkrankungen durchaus häufiger sind. Das heißt, man empfiehlt hier, bisher hieß es alle 6 Monate zu screenen, auch Patienten, die keine Beschwerden haben. Da gibt es jetzt Tendenzen, die ein bisschen früher zu screenen, und der Tenor ist eben so ein bisschen, wenn ohne Kondom, dann bitte mit PrEP.
Man ist sich ja einig, die PrEP wirkt. In Deutschland kämpft man um eine Zulassung, Aktivisten fordern sie schon länger. Dennoch ist der Schutz natürlich wie nichts in der Medizin wahrscheinlich hundertprozentig. Es ist ein Fall aufgetreten eines Mannes, der tatsächlich auch unter PrEP sich angesteckt hat. Wenn Sie das kurz skizzieren, welche Bedeutung hat dieser Fall, die ja unter Experten oder der unter Experten eine gewisse Bedeutung hatte, ist der für das alltägliche Leben von HIV-Positiven oder Menschen, die sich vor schützen wollen, überhaupt relevant?
Also das war der erste Fall, der wirklich dokumentiert ist, und der ist gut dokumentiert und der hat natürlich auch ein bisschen Aufsehen erregt. Das heißt, dieser Mann hatte wirklich nachweislich, so gut dokumentiert war, halt doch diese PrEP genommen und trotzdem eine HIV-Infektion sich zugezogen. Das kommt daher, dass er ein Virus bekommen hatte, was gegen das Medikament der PrEP wohl resistent war. Das heißt, es war eine Truvada-Resistenz und es hing dran noch auch eine sogenannte Integrase-Resistenz. Das heißt, das Virus stammt von einem Patienten und einem Mann, der auf einer versagenden Therapie war mit einem Integrase-Hemmer und eben diesem Backbone. Man muss sagen, das sind die häufigsten Therapien, die wir heutzutage einsetzen. Etwa mehr als die Hälfte unserer Patienten nehmen solche Therapien. Wir haben bisher hier keine Resistenzen beobachtet gegen diese Therapien. Die sind ausgesprochen selten, aber es gibt eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Die ist zwar gering, aber sie ist da. Das ist wie immer in der Medizin, nichts ist perfekt und auch wie im richtigen Leben. Ja. Aber es ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Man kann da wirklich Beruhigung sagen.
Die PrEP ist ja eine Tabletteneinnahme, jetzt gibt es ja auch oder soll es auch Spritzen geben, die eine ähnliche Wirkung erzielen. Die soll man nur alle 4 bis 8 Wochen spritzen. Das verspricht einen ebenso guten Schutz wie eine klassische Therapie. Was gibt es Neues auf dem Bereich der injizierbaren Medikamente?
Also das war ein ganz großes Thema, injizierbare Medikamente, das zeichnet sich so ab, das könnte die Zukunft werden. Da wird sehr viel geforscht und entwickelt. Es gibt einen langwirksamen Integrasehemmer, der nennt sich Cabotegravir. Der wird in den Muskel gespritzt und wirkt relativ lange. Dazu gab es zwei interessante Studien. Einmal zur Präexpositionsprophylaxe wurde der alle 8 Wochen, alle 12 Wochen gegeben. Dabei hat sich gezeigt, 12 Wochen ist der Abstand zu lang, 8 Wochen könnte funktionieren. Das waren aber nur Spiegeluntersuchungen, da ging es jetzt nicht um die Wirksamkeit. Die langwirksamen Medikamente wurden auch untersucht bei Patienten mit HIV-Infektion, wie gut das da funktioniert. Da gibt es die sogenannte Latte-Studie, das war dieses Cabotegravir, was injiziert wird, plus ein zweites Medikament Rilpivirin. Das wurde alle 4 Wochen oder alle 8 Wochen gespritzt. Hat wunderbar funktioniert von der Effektivität her, also alle 8 Wochen eine Spritze reicht. Die Verträglichkeit war so ein bisschen eine andere Sache. Das heißt, es ist ein Medikament, was in den Muskel gespritzt wird, eins links, eins rechts, alle 8 Wochen. Das macht kleine Schwellungen, kleine Rötungen, wie eine EM-Spritze auch, war aber wohl erträglich und nach 3 Tagen verschwunden. Also die Patienten mochten es, die fanden es gut.
Das heißt, da haben wir durchaus eine Zukunft vor uns, wenn das noch ein bisschen angepasst wird. Wir haben in einem kurzen Vorgespräch darüber geredet, es gibt neue Substanzklassen. Auch das ist eine interessante Information in Sachen HIV und AIDS.
Ja, also wir hatten ja vor, wenn ich zurückdenke, so vor einigen Jahren schon ein bisschen eine Sorge, kommt da noch was, ist jetzt alles. Es gibt neue Substanzklassen, es gibt neue Substanzen, also relativ neu ist Dorabirin, das ist ein NNRT, das ist eine bekannte Substanzklasse, wirkt gegen bisher resistente Viren in dem. Und dann gibt es noch Maturasehemmer, also Reifungshemmer, das ist neu, Attachment-Inhibitoren, das sind Medikamente, die sozusagen das Anhängen des Virus an die Zielzelle verhindern. Die haben sich ganz gut gezeigt in den ersten Versuchen. Und noch eine neue Klasse, die nennt sich Combinectin. Das ist eine Substanz, hat aber 3 verschiedene Angriffspunkte gegen HIV. Komplett neues Prinzip, ganz spannend. Da bin ich mal sehr gespannt. Und dann gibt es noch, was wir ja auch kennen, die breit neutralisierenden Antikörper. Das sind Abwehrstoffe, die gespritzt werden. Die können sowohl, man versucht die einzusetzen, dass sie gegen Infektionen, also Präexposition helfen, als auch therapeutisch eingesetzt werden. Also da tut sich echt viel, das ist richtig spannend und sehr schön.
Und neben einer neuen Medikamentenklasse gibt es auch ein neues Medikament. Das ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, die jetzt in eine Therapie kommen oder schon drin sind und mit ihrem Rezept in die Apotheke gehen. Da kann ihnen ein Stirnrunzeln entgegenkommen, denn Tenofovir gibt es in einer neuen Form. Was ist davon zu halten?
Genau, also Tenofovir gibt es jetzt als Tenofovir Phenalamid. Das ist eine Weiterentwicklung von dem bekannten Tenofovir, was eben in Viread oder in der Kombinationspille Truvada ist in den USA zugelassen, wird bei uns jetzt in den nächsten Monaten sicher auch kommen. Das Medikament Tenofovir, wissen wir, kann Nierenfunktion etwas beeinträchtigen, kann die Knochendichte etwas beeinträchtigen, das wissen wir schon lange, ist bisher kein größeres Problem gewesen, das neue Tenofovir Phenalamid reichert sich nur in den Lymphozyten an, also in den Abwehrzellen und hat etwas weniger Wirkung auf Niere und Knochen. Das hat man gesehen in Studien, wo Patienten von Tenofovir auf das Neue geswitcht worden sind, dass es da eine leichte Verbesserung gab. Aber es ist eigentlich, die Frage ist, wie klinisch relevant ist, das müssen wir jetzt sofort alle Patienten umstellen. Und ich denke, dass Patienten, die bisher Tenofovir genommen haben und keine Einschränkung haben in der Nierenfunktion oder ihrem Knochen, auch das Medikament ruhig weiternehmen können. Da passiert gar nichts. Aber für die Patienten, die tatsächlich schon eine eingeschränkte Nierenfunktion haben oder eine erhöhte Knochenbrüchigkeit, ist das ein echter Fortschritt.
Kommen wir zum Schluss mal über den europäischen oder westlichen Rand hinaus kurz in eine Situation, die sich vor allen Dingen in Afrika, ein hochvirales Land, ja zeigt. Da gibt es eine Aktion, die heißt 90-90-90 und das sind keineswegs irgendwelche Modelmaße, sondern es ist ein ehrgeiziges Ziel, das bis 2020 verfolgt wird seitens der UNAIDS. Was steckt da dahinter?
Also das Ziel ist, dass 90% aller HIV-Infizierten von ihrer Infektion wissen, 90% davon auch behandelt werden und 90% auch eine komplett supprimierte Viruslast haben, das heißt eine gut funktionierende Therapie. Wenn man sich anguckt, weltweit und auch in Subsahara-Afrika vor allem, sind mittlerweile 16 Millionen Menschen unter HIV-Therapie. Das heißt, es ist ja noch nicht mal die Hälfte, es braucht noch die Hälfte. Es sind auch weitaus nicht alle Patienten behandelt und noch gar nicht alle unter der Nachweisgrenze, sowohl in Afrika, das muss man auch sagen, als in den USA auch. Deshalb ist es dort ein sehr großes Thema. Bei uns eigentlich weniger. Bei uns sind die Dunkelziffer, schätzt man nicht sehr hoch ein. Die Behandlungsrate könnte so bei 80-90% liegen. Und supprimiert, unsere Therapien laufen gut. Wir haben ein gutes Versorgungssystem. Wir haben sehr Patienten, die sehr zuverlässig ihre Medikamente einnehmen, weil sie dann eben auch nicht mehr infektiös sind. Also da wir in Deutschland, würde ich sagen, haben diese Ziele schon fast erreicht.
Sehr schön, dann sage ich herzlichen Dank. Aber
Noch ein wichtiges Thema, denke ich, was mir einfällt, ist zum Beispiel die akute Hepatitis C bei HIV-Koinfizierten, HIV-HCV-Koinfizierten. Wir haben hier ja das Problem, wir haben sehr gut wirksame Medikamente gegen die chronische Hepatitis C, die wir aber bei der akuten Infektion nicht einsetzen können, weil wir keine Zulassung haben. Und da gab es eine erste Studie mit Harvoni, also Ledipasvir und Sofosbuvir, wurde eingesetzt bei der akuten Infektion für 6 Wochen. Und man hat gesehen, dass es mittelprächtig funktioniert. Es wurden nicht alle geheilt. Die Heilungsrate lag bei 77%. Es hat nicht besonders gut funktioniert bei Patienten, die eine sehr hohe Viruslast hatten im Hepatitis-Bereich. Also da muss man noch ein bisschen nachbessern, aber die gute Nachricht ist, es tut sich was und wir hoffen, dass es bald kommt.
Wunderbar, das gilt ja für das ein oder andere Medikament auch. Frau Dr. Paule, herzlichen Dank für das informative und aktuelle Gespräch. Alles Gute.
Danke.